SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hier ist eine neue Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und mein heutiger Gast ist Caroline Peters. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Ihre Rolle als Sophie Haas in der Krimiserie Mord mit Aussicht ist bis heute Kult, aber sie stand auch schon auf den wichtigsten deutschsprachigen Theaterbühnen und feierte mit Filmen wie Der Vorname große Erfolge auf der Kinoleinwand. Für ihre Arbeit ist sie unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis und wiederholt als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet worden. Und kürzlich ist ihr erster Roman Ein anderes Leben erschienen. Und zu dieser außergewöhnlichen und vielseitigen Karriere hat auch Saarbrücken ein Stück weit beigetragen. Umso mehr freue ich mich, dass Caroline Peters heute mein Gast bei SR3 aus dem Leben ist. Hallo Frau Peters, schön, dass Sie mal wieder in Saarbrücken sind.
Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Von 1991 bis 1995 waren Sie in Saarbrücken. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Zeit hier an der Schauspielschule?
Ja, na klar. Ich meine, das ist ja ein einschneidendes Erlebnis. So eine Schauspielschule ist erstens die einzige Ausbildung, die ich habe, und zweitens eine sehr aufregende Ausbildung, wenn man in so einer kleinen Gruppe von Leuten ist und ganz eng zusammenarbeitet über ganz lange Zeit. Und die Stadt war neu und diese Lage so nah an Frankreich, das war alles neu. Also es gab unheimlich viel neue und gute Erlebnisse, und dadurch erinnere ich mich wirklich an vieles hier.
Angeblich haben Sie damals mitten in der Stadt im Nauwieser Viertel gelebt.
Ja, genau. Im Nauwieser Viertel, da haben eigentlich fast alle Schauspielstudenten gelebt. Ich habe immer Witze darüber gemacht, weil ich aus jedem Fenster, ich hatte eine Wohnung, die in mehrere Richtungen Fenster hat, und egal wo ich rausgeguckt habe, konnte ich in die Wohnung von irgendeinem Kommilitonen oder Kommilitonin gucken. Und das war schon alles sehr klein und eng, und man war sehr eng beisammen. Die Schauspielschule war ja da, wo jetzt nur noch die Musikhochschule drin ist. Wir haben uns das damals geteilt. Also da war auch der Fußweg ganz kurz. Und wenn man mal abends jemand vorgeschlagen hat, komm, wir gehen mal zum Biergarten am Schloss, da war das schon so, oh nein, das ist viel zu weit weg, das ist ja auf der anderen Seite von der Saar.
Aber gute Erinnerungen, höre ich raus an die Zeit?
Ja, also es war eine super Stadt zum Studieren, weil man so sehr intensiv gearbeitet hat, weil man natürlich sonst nicht so viele Ablenkungen hatte und weil man sehr stark unter sich war. Und es waren ja auch alle dann von uns gerade erst hierher gezogen. Niemand war zu Hause und man hat sich da sehr aneinander gehalten. Und ich habe das sehr genossen hier.
Auch ein bisschen Saarländisch damals gelernt?
Nein, ich hatte nur in Erinnerung, dass ich in meiner allerersten Wohnung, die ich hatte, da zum ersten Mal zum Einkaufen gegangen bin, und dann hat im Supermarkt jemand vor mir gesagt, der einen Streit hatte mit der Frau an der Kasse, und der hat gesagt, ich han Ihnen denne Flasche Doritur gebrungen. Und ich habe ganz lange drüber nachgedacht, was er wohl gemeint haben könnte.
Aber gar nicht schlecht,
Frau Peters. Also, ja, das ist der einzige Satz, den ich kann. Und man dachte, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwo bin, wo ich den Dialekt überhaupt nicht verstehe. Gebrungen. Also, aber dann irgendwann habe ich es mir entschlüsseln können.
Sie sind in Mainz geboren, später in Köln aufgewachsen. In beiden Städten spielen Dialekte ja auch eine große Rolle.
Ja, aber dadurch, dass meine Eltern so oft umgezogen sind, mein Vater kommt aus Schleswig-Holstein, der hat Norddeutsch gesprochen. Meine Mutter kommt aus Berlin ursprünglich. Die hat einfach nur Hochdeutsch gesprochen. Wir haben, in unserer Familie gab es einfach kein nur Dialekt. Hochdeutsch. Ja, es gab einfach keinen Dialekt, und dadurch bin ich da immer, man muss sich dann reinhören, und natürlich kann man es auch irgendwie nachmachen, aber man macht eben nur nach.
Das stimmt, ja. Saarländisch nachzumachen ist auch gar nicht so einfach. Da verrät man sich gleich, dass man kein gebürtiger Saarländer ist. Angeblich waren Sie auch hier bei uns oben auf dem Hallberg für Hörspielproduktionen, haben mir die Kollegen aus unserem Archiv verraten.
Oh, das erinnere ich ehrlich gesagt nicht. Ich erinnere, dass wir so einen Unterricht hatten, auch der auch manchmal hier stattgefunden hat, nämlich so ein Mikrofonunterricht, dass man das so lernt, so genau das, was wir jetzt machen, in einem Studio zu sitzen, und da ist eine rote Lampe über dem Mikro und die geht dann an und aus, und wie man dann die Blätter zur Seite räumt, weil damals ja nichts digital war, damit die nicht rascheln und die Aufnahme nicht gestoppt werden muss und solche Sachen. Also das war überhaupt nicht mein Lieblingsfach. Mir war das total zu kompliziert und zu aseptisch. Das war nicht so mein Ding. Ich war damals sehr darauf aus, mich auf Bühnen zu verausgaben und live alles zu machen und möglichst physisch.
Mit ganzem Körpereinsatz.
Mit ganzem Körpereinsatz. Das war mir ein wichtiges Ding.
Wie sind Sie damals eigentlich überhaupt zur Schauspielausbildung in Saarbrücken gelandet?
Es gibt ganz viele Schauspielschulen in Deutschland und man bewirbt sich dann einfach an allen. Ich habe im April, Mai, sowas macht man doch Abitur, ne? Oder im Juni ist das dann alles fertig. Und dann hatte ich mich eben bei verschiedenen Schulen beworben, und dann kriegt man irgendwie so nacheinander die Termine zugeteilt, und das war dann eben die Schule, die mich genommen hat. Und das habe ich auch da nicht groß hinterfragt, sondern gedacht, no, die haben mich genommen, dann wollen die mich unterrichten, also will ich dann da auch hin.
Wenn es stimmt, waren Sie damals Nachrückerin. Also
oh ja.
Vorher
ja.
Hatten Sie es ein paar Mal an anderen Schulen probiert?
Genau, ich hatte 6 andere Schauspielschulen schon ausprobiert, die mich nicht nehmen wollten. Und hier war ich dann auf dem, glaube ich, 13. Platz und irgendjemand hat abgesagt und dieser Person, die ich bis heute nicht kennengelernt habe, habe ich meine Ausbildung zu verdanken. Sonst hätte ich es vielleicht im nächsten Jahr wieder probiert. Also insofern.
Also die Schauspielerin sollte es werden oder was wären Sie geworden, wenn es nicht geklappt hätte?
Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn es nicht geklappt hätte. Ich hatte keinen Plan B. Ich habe dann immer gedacht, ja, dann würde ich wohl irgend sowas studieren, sowas wie Theaterwissenschaften und Germanistik. Aber was macht man damit? Hatte ich damals noch keine Fantasie drüber. Aber ich habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
Waren Sie danach eigentlich noch mal hier gewesen in Saarbrücken oder ist das nach langer Zeit das erste Mal wieder, dass Sie hier vorbeischauen?
Das ist jetzt nach langer Zeit das erste Mal. Ich war ein einziges Mal noch in Saarbrücken. Das ist aber auch bestimmt 25 Jahre her. Da gab es eine Sonnenfinsternis in Europa zu besichtigen und die konnte man von Saarbrücken aus besonders gut sehen. Und damals hat eine Freundin von mir noch hier gewohnt und die habe ich dann besucht. Aber ich nehme an, das war Ende der 90er Jahre vielleicht oder 2002 oder
2011 oder sowas.
2000.
Ich weiß, oder
nein,
früher.
Viel früher.
Ja, stimmt.
2000 vielleicht oder so. Also das weiß ich gar nicht mal mehr genau. Und danach war ich einfach nie wieder hier.
Ein anderes Leben heißt Ihr erster Roman, der im vergangenen Oktober erschienen ist. Wie kam es dazu? Wollten Sie schon immer mal ein Buch, einen Roman schreiben?
Ja, ich wollte schon immer mal ein Buch oder einen Roman schreiben und habe aber nie die Zeit und auch nicht die Disziplin gehabt, an einen langen Text zu verfassen und da länger dran zu arbeiten an einer Sache. Ich habe immer viel so für mich selber geschrieben, oft einfach, um mich zu klären oder mir Sachen zu erklären. Mhm. Und irgendwann habe ich auch angefangen, hat sich das so weiterentwickelt von eigentlich tagebuchartigem Schreiben zu kleinen fiktionalen Szenen und Minigeschichten. Und in der Pandemie gab es dann die Idee, jetzt das einfach mal zu einem längeren Projekt zu machen, weil auf einmal die Zeit da war und die Zeit musste auch mit irgendwas gefüllt werden. Wir haben am Anfang der Pandemie die ersten 3 Wochen fand ich wie so hitzefrei in der Schule früher und habe mich benommen wie so ein Teenager mit möglichst viel gucken und streamen und glotzen und Party zu zweit bis irgendwie morgens um 5. Aber das hält man ja nicht lange durch, wenn man kein Teenager ist. Und dadurch, ja, da habe ich dann gedacht, jetzt, das ist jetzt der Zeitpunkt. Wenn ich das mal in meinem Leben schaffen will, dann mache ich das jetzt.
Wie war das für Sie, wenn ich Sie nochmal fragen darf und wir nochmal kurz zurückblicken? Weil Sie haben ja gesagt, während der Pandemie war auf einmal ja das, was ich gemacht habe, meine Arbeit als Schauspielerin, zu 100% weg. Was hat das auch mit Ihnen gemacht, als die 3 Wochen Sommerferien weg waren, dieses Sommerferiengefühl und Sie auf einmal gemerkt haben, mal gucken, ja, wie das weitergeht.
Ja, also nachdem das Sommerferiengefühl weg war, war das schon sehr bedrohlich. Also das war ja auch gar nicht klar, wann das wieder weitergeht. Und es war ja auch lange Zeit danach dann noch bedrohlich. Die Zuschauer blieben am Anfang ja weg. Man konnte wieder ins Theater gehen, aber viele Leute waren einfach ängstlich und wollten nicht mehr in Gruppen von Menschen sich aufhalten, was man gut verstehen kann. Also das hat ja alles gedauert, bis sich das wieder zu so einem Zustand wie jetzt normalisiert hat, wo Sachen wieder ausverkauft sind und gut besucht sind. Und das weiß man ja zwischendurch nicht so, ob das jetzt so sich dann wieder zurückentwickelt oder ob das so bleibt und ob das dann einfach genutzt wird, um das einfach mal alles abzuschaffen. Und da ist ja auch eine große Bewegung in Gange, die Kulturgelder überall in Deutschland versucht, so minimal wie möglich nur noch zu gestalten und denkt, diese ganzen Kulturbetriebe, die es gibt in Deutschland, das ist wirklich einzigartig in Europa. Das ist ein absolutes Plus dieses Landes. Und das sind ja nicht, da sind ein paar verrückte Künstler, die sich am Staat bereichern. Das sind ja alles mittelständische Betriebe mit, weiß ich nicht, 400 bis 800 Angestellten in einem Staats- und Opernhaus. Und diese Dinge habe ich schon alle sehr in Gefahr gesehen. Und das hat mich auch sehr beunruhigt, natürlich, weil ich mein ganzes Leben darauf aufgebaut habe. Ich habe zwar die Fernsehserie gedreht und hier und da mal einen Film, aber meine Hauptarbeitswelt ist eben das klassische deutsche Theater.
Ja, über Ihre Leidenschaft für das Theater, wollte ich mich später noch ein bisschen intensiver mit Ihnen unterhalten. Also ich höre aber raus, da gab es schon auch Sorgen und Existenzängste in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, also ich meine, gut, wir waren zu dem Zeitpunkt, war ich noch ein halbes Jahr lang fest angestellt. Da bekam man Kurzzeitgeld. Dann irgendwann war ich nicht mehr angestellt. Das hatte ich vorher schon arrangiert. Schlechtes Timing. Ja, aber also ich habe es eher noch so in einem größeren Sinne als beängstigend empfunden. Ich dachte, wenn der ganze Blick darauf, auf wie Kultur organisiert wird in Deutschland, wenn der sich jetzt radikal ändert, was passiert denn eigentlich dann? Weil das ist eben kein Land, das darauf aufbauen kann, wie England oder Amerika, dass sehr, sehr reiche Leute das sponsorieren und dass es privatwirtschaftlich funktioniert. Und in England und in Amerika funktioniert das Privatwirtschaftliche auch nur insofern, dass die Ticketpreise sind, ich meine, die sind einfach 5 bis 10 Mal so hoch wie bei uns und es ist nicht mehr Kultur für alle, also es ist ein völlig anderer Gedanke und da, ja, hatte ich starke Befürchtungen, dass das jetzt hier auch hinkommt und habe ich auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen.
Und hat das auch geholfen dann, die Arbeit an der Buch, mit der Situation klarzukommen?
Ja, das hat sehr geholfen. Also das hat mir unheimlich viel Halt gegeben, weil ich ja auch sonst in meinem Leben das Schreiben oft benutzt habe, als ja, um mich selber zu strukturieren, mir selber was klarzumachen, mir selber Dinge zu erklären. Und jetzt war es eben Fiktion und man war ja auch doch mit wenigen Leuten nur zusammen in dieser Zeit. Und durch das Buch hatte ich dann lauter neue Charaktere, die ich noch nicht so gut kannte und konnte mit denen dann viel Zeit verbringen. Also das war schon eine sehr gute Idee, das da einzubauen in diesen Zeitraum.
In Ihrem ersten Roman erzählen Sie die Geschichte von Hannah. Hannah heiratete ihre 3 Studienfreunde und bekam mit ihnen eine Tochter. Wie entstand die Idee zu der Geschichte?
Ja, ich wollte gerne eine Geschichte machen über meine Mutter und meine Großmutter, weil ich fand, dass diese Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, dass die natürlich starke Konflikte hatten miteinander und dass die aber auch gemeinsam unglaubliche Sachen durchgestanden haben. Und dass sich das irgendwie bis in meine Generation weiterträgt und wir das vielleicht sogar noch an Kinder abgeben. Und dass die aber wenig Raum haben in dem deutschen fiktionalen Geschehen. Also es wird unheimlich viel über die Militärmenschen aus dieser Zeit und über die Politiker und so. Aber über die Frauen, finde ich, gibt's wenig Stoff. Und dem wollte ich gerne was hinzufügen, weil ich fand, dass die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Und dann habe ich mich an den biografischen Daten meiner Mutter sehr stark orientiert. Die ist 34 geboren. Im Januar 45 ist die Mutter mit den 4 Kindern auf die Flucht gegangen. Meine Mutter mit ihren 3 jüngeren Geschwistern. Der Vater war gerade gefallen. Und dann sind sie auf einem abenteuerlichen Weg schließlich in Hessen gelandet und irgendwann Anfang der 50er Jahre wieder in der ersten eigenen Wohnung in Alsfeld in Oberhessen. Und in den 5 Jahren dazwischen hatten die wirklich nichts und auch wenig Schule und so. Und das kommt alles in den Erzählungen der Familie nicht so vor. Aber irgendwie dachte ich, das muss ja einen starken Einfluss gehabt haben auf die Entwicklung dieser Kinder. Und das wird sich ja an meine Generation irgendwie mitgeteilt haben. Und dem wollte ich nachforschen. Und dann habe ich aber diese 3 Ehemänner erfunden, weil ich es eine gute Idee fand, einfach so ein Spektrum aufzumachen. Was kann man alles für Leben leben nach dieser verhängnisvollen Zeit Deutschlands? Und ich wollte eben auch erzählen, eine Patchwork-Familie und eine Familie, wo jedes Kind in einem anderen Jahrzehnt geboren ist. Und dafür brauchte es diese 3 Ehen.
Und Ihre Geschichte spielt eben ja in den 70er, 80er Jahren der Bundesrepublik. Und Sie erzählen Hannas Geschichte aus der Sicht der jüngsten Tochter. Sie blickt am Tag der Beerdigung ihres Vaters auf das Leben ihrer Mutter zurück, die bereits viele Jahre vorher gestorben ist. Und durch den Tod des Vaters wird der Blick auf das Leben der Mutter nochmal ein Stück weit frei. Etwas, was viele in ihrer Generation oder gerade auch in der Generation der Babyboomer, die noch ein bisschen älter sind, erleben, dass die Eltern sterben und damit auch nochmal ein anderes Leben beginnt.
Ja, darum geht es zum einen, dass die jüngste Tochter erkennt, dass man jetzt die ganze Familienhistorie neu erzählen kann, weil die beiden, die die Geschichte immer erzählen, wie und wer die Familie ist, leben auf einmal nicht mehr. Und auf einmal wird der Tochter klar, ich muss mir das jetzt selber erzählen, wer ich bin und wo ich herkomme. Und dafür muss ich die alten Geschichten, die man mir mein Leben lang seit meiner Geburt erzählt hat, wer wir sind und woher wir kommen, überprüfen. Ob die überhaupt real sind und ob die dem standhalten, was ich selber denke über mich und meine Zeit und die Zeit davor. Und der andere Ansatz war eben wirklich dieses Gefühl, dass die die Männer in der Generation davor und auch in der Generation meiner Großeltern so dominant waren, dass die Frauen daneben wie unsichtbar geworden sind. Und erst in dem Moment, wo der Vater stirbt, wird plötzlich der Blick frei auf die Mutter, die schon 30 Jahre tot ist zu dem Zeitpunkt. Die Eltern waren auch getrennt, also eigentlich hätte man die ganz getrennt erleben können, aber die Tochter erlebt das plötzlich ganz deutlich, dass sie das überhaupt nicht getrennt voneinander erleben konnte und dass der Blick des Vaters das alles bestimmt hat, wie sie die Mutter sieht.
Also die Frauen zurückgesteckt haben. Sie haben schon gesagt, ihre Mutter war ein Stück weit Vorbild für die Hauptfigur Hannah. Eine besondere Frau, nicht nur, weil sie in einer Zeit, wo das noch nicht üblich war, drei Kinder von drei verschiedenen Männern hatte. Sie ist Übersetzerin, sehr selbstbewusst und erfindet sich ein Stück weit auch immer wieder neu. Aber auch sonst sorgt sie dafür, dass der Alltag ihrer Kinder und Familie immer etwas anders abläuft als üblich für die Zeit.
Ja, also diese Mutter in dem Buch, anders als meine eigene Mutter, hat eben diese drei Männer und drei Töchter und hat damit schon mal einen Rahmen geschaffen, der völlig ungewöhnlich ist in einer Zeit, in der es kaum Ehescheidungen gibt und die Familien so strukturiert sind, dass die Frauen zu Hause bleiben und sich um den Haushalt kümmern, während die Männer draußen in der Welt rumlaufen und Geld verdienen. Und diese Hannah ist eben, kommt noch aus, die hat einfach ihr Leben lang ihre Mutter vor sich gehabt, die natürlich die Familie, die war ja Vater und Mutter in einem. Nach dem Krieg, die hat die Familie ernährt, die hat alles bestimmt, die hat das Machtwort gesprochen am Abendessentisch. Und aus dieser Art von Matriarchat kommt eben Hannah und fühlt sich da nicht gut aufgehoben in so einer 60er und 70er Jahre Idee. Und dieses Paar, das ich schildere, eben Hannah und ihr Mann, sind absolut keine 68er. Weil man ja auch leicht die Tendenz hat, immer zu denken, und dann kam in Deutschland 68 und ab da waren alle anders und dann ab da war sexuelle Freiheit und alles war irgendwie cool und modern. Das stimmt eben nicht. Es kann natürlich nur eine bestimmte Gruppe von Leuten waren 68er, aber Tausende andere haben ganz anders und in viel bürgerlicheren Rahmen gelebt. Und diese Hannah ist eben dadurch so ungewöhnlich, dass sie das irgendwie versucht zu verbinden. Die findet eigentlich schön bürgerliches Leben, die ist gern verheiratet, die hat gern ein Gefühl von Sicherheit. Aber sie möchte genauso gerne auch arbeiten und intellektuell ernst genommen werden und gleichberechtigt sein. Und das findet in ihrer 70er und 80er Jahre, vor allen Dingen 80er Jahre Welt, überhaupt keinen Anklang mehr. In den 80er Jahren ging es ja irgendwas, war ja eher so mit Thatcher und Reagan und so, das war ja eher so ein Rollback zu irgendwas.
So ein bisschen wie jetzt auch vielleicht.
Vielleicht ein bisschen wie jetzt, genau. Und da scheitert dann auch Hannas Ehe, weil sie überhaupt nicht aufhören will, damit mit so einem belebten 70er-Jahre-Gedanken von, wir machen ja alle was Cooles irgendwie und bin ich dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass es vor allen Dingen meinem Mann und den Kindern gut geht. Das ist nicht mein Job.
Sie haben schon gesagt, Sie wollten auch ja ein bisschen Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter dadurch auch ein Denkmal setzen, kann man das so sagen?
Ja.
Wie stark ist die Hannah, die Figur der Hannah, dann wirklich von ihrer Mutter Johanna inspiriert?
Ja, einmal ist sie davon inspiriert von diesem beruflichen Engagement meiner Mutter. Die war eben Literaturwissenschaftlerin und hat natürlich dann eben in der Ehe immer halbtags gearbeitet und hat da keine große Karriere verfolgt in dem Sinne. Aber die hat sich eben sehr intensiv für russische Literatur und DDR-Literatur im Westen eingesetzt. In dem beruflichen Rahmen, in dem sie sich einsetzen konnte. Und das hat mich schon sehr inspiriert bei dem Buch Schreiben, weil ich das so einen interessanten Blick fand, dass sie eben aus Schlesien dann damals geflohen waren, der Vater in Kurland gefallen ist. Also dass die sozusagen die Historie ihrer Familie, ihrer Herkunft ist ganz weit im Osten. Sie lebt ihr ganzes Leben ganz weit im Westen und hat aber den Blick immer
bis zum Osten immer noch.
Ja, immer noch nach dem Osten gerichtet. Und wie seltsam ich das als Kind und Teenager fand und wie unverständlich, weil niemand im Rheinland der 80er Jahre hat sich für Russland und DDR interessiert.
Alle für die USA. Ne?
USA, Frankreich, also genau, amerikanische Mainstream-Filme, das war interessant und nicht in der Cinemathek einen Tarkowski-Film angucken, was aber meine Mutter eben gemacht hat und einen auch immer dazu gebracht hat, bei sowas mitzumachen. und da bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Mhm. Währenddessen war ich natürlich einfach nur ein schlecht gelaunter mauliger Teenager.
Wie war die Beziehung zu Ihrer Mutter? Hatten Sie ein enges Verhältnis und wie hat sie auch geprägt, Sie mit Ihrer doch eigenen Art dann offenbar?
Also mich hat, glaube ich, wirklich sehr stark ihr berufliches Engagement geprägt. Und das habe ich erst sehr spät gemerkt, weil das in der Familie nicht so wertgeschätzt wurde. Das war immer so, ja, die macht halt auch irgendwas. Aber eben gezählt haben die ihre Werte im Haus. Und die waren vielleicht nicht so groß. Und ich habe das dann später öfter erlebt, dass ich in Interviews gefragt werde, was mein Vater beruflich macht oder was mein Mann beruflich macht. Aber mich hat nie jemand gefragt, was meine Mutter beruflich macht. Und ob nicht der Beruf meines Vaters, der eben Psychiater war, mich sehr stark geprägt hätte. Und deswegen bin ich Schauspielerin geworden. Und diesen Zusammenhang habe ich A, nie verstanden. Und B, habe ich dann irgendwann gedacht, also wenn mich was geprägt hat auf meine Arbeit, dann war das meine Mutter mit ihrem starken Sinn und Engagement für Literatur und Sprache und Sprachrhythmus und das auch dauernd zu vermitteln, dass das eine wichtige Sache ist.
Abgesehen davon, dass Sie dann vielleicht auch Filme von russischen Regisseuren oder Filmemachern gesehen haben, war der Alltag bei Ihnen zu Hause dann auch anders mit einer Mutter, die sich eher für russische Literatur interessiert hat?
Nein, der Alltag war bei uns eben ganz normal und das, glaube ich, war für meine Mutter nicht so einfach. Und deswegen habe ich ihr in diesem Buch dieses andere Leben geschrieben, in dem sie diesen vielleicht nicht so einfachen Haushalts- und Haushaltsvorstandsalltag mal hinter sich lässt, was sie im Leben nicht getan hat.
Hanna trinkt dann sonntags morgens schon mal gerne Sekt oder Champagner im Bett.
Und leider in der Realität nein.
Ihre Mutter ist sehr früh gestorben, da waren Sie 32 Jahre alt. Wie haben Sie das damals erlebt?
Naja, das war schwierig natürlich. Also, und man ist auch in dem Alter ja gar nicht darauf eingestellt. Man irgendwie denkt, das geht jetzt ewig so weiter und jetzt ist so die eigene Zeit, um mal berufstätig zu werden oder selber eine Familie zu gründen. Also man ist eigentlich mit den Gedanken ganz woanders und man hat eben auch kein Umfeld, in dem das, ne, wenn man so in den 50ern oder 60ern ist und dann sterben die Eltern, dann ist das bei allen Freunden gleichzeitig dasselbe. Und wenn man Anfang 30 ist, ist das bei niemandem so. Also man hat wenig Möglichkeiten, sich auszutauschen darüber. Und das isoliert einen so ein bisschen von der eigenen Generation, weil das so ein eigenständiges Erlebnis ist.
Haben Sie jetzt durch die Arbeit an dem Roman und dem Schreiben an dem Roman auch nochmal anders auf Ihre Mutter dann geblickt? Nach so vielen Jahren?
Ich muss mich jetzt immer konzentrieren, wieder auf meine richtige Mutter zu blicken, weil ich jetzt doch so viel Hanna erfunden habe und dann den Namen ja auch so nah gewählt habe. Meine Mutter heißt Johanne. Und Hanna ist der Name im Buch und ich vermische das jetzt manchmal. Ich denke dann manchmal schon selber, das war doch so und so damals. Und ich von Entschuldigung, warte mal, das hast du ja nur erfunden. Das ist ja im Buch so, das hättest du gerne, dass das so gewesen wäre. So war es aber nicht. Insofern ist das eigentlich hauptsächlich als anderer Blick dazugekommen. Aber irgendwann hat sich der Blick auf meine Mutter gewandelt und das war eher der Impuls, das Buch zu schreiben, als dass durch das Buch jetzt der Blick sich geändert hätte.
Gibt's einen Satz oder einen Spruch, den Sie mit ihr verbinden oder der Ihnen immer in den Sinn kommt, wenn Sie an sie denken?
Ja, sie hatte sehr viele so Sprüche, was ich inzwischen auch herausgefunden habe, dass das viele Menschen in der Generation hatten. Also viele meiner Freunde haben dann auch so, ja stimmt, meine Mutter hat immer das gesagt und das, wie so komische Kalenderspruchwelt. Und ein Spruch von meiner Mutter, den zitiere ich auch immer noch gerne und der war, was soll das schlechte Leben nützen? Also es war so eine Ansage an, man muss es sich auch gut gehen lassen oder irgendwie für sich sorgen oder den Moment benutzen, so Carpe Diem, sowas in der Richtung.
Ein schöner Spruch, ein schöner Ratschlag eigentlich.
Ja, ich finde auch, das ist ein sehr guter Ratschlag, den man für sehr viele Dinge im Leben gebrauchen kann.
Sie haben schon gesagt, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht die Figur Hanna mit den Erinnerungen an Ihre Mutter vermischen. Es geht viel um Familienerinnerungen in Ihrem ersten Roman. Häufig werden ja bei Familienfesten Geschichten erzählt über die Familie, wo man dann zwischendrin mal feststellt, Moment mal, da kann irgendwie was nicht stimmen. Die Erinnerung passt vielleicht nicht so zusammen, wie es gewesen sein könnte.
Ja, es geht in dem Roman stark um dieses Erinnern an sich. Was ist das eigentlich? Und in der Forschung ist ja auch bewiesen, 70% erinnern wir falsch oder 70% erinnern wir überhaupt nur richtig, so rum. Und diese, was ist denn das? Also in der Geschichte der Familie braucht man gemeinsame Geschichten. Das ist identitätsstiftend. Diese Geschichten sind aber oft wie aus Beton und die geben auch jedem in der Familie eine bestimmte Rolle, die er dann nicht mehr verlassen kann und die vielleicht gar nicht zu seinem Charakter passt und in der man sich gar nicht gut fühlt und gar nicht gut untergebracht ist. Und dann versucht man natürlich, da auszubrechen und eine andere Geschichte zu erzählen und einen anderen Blick zu haben. Geht auch immer um die Deutungshoheit der Familie und gibt es dann, in dem Buch gibt es dann immer Streit unter den von mir erfundenen Schwestern. Die gibt es so auch nicht im wirklichen Leben. Und eben dann auch eben durch den Altersunterschied im Buch, das gibt es auch in meinem eigenen Familiengeschichte nicht, so einen starken Altersunterschied zwischen allen, sodass die eigentlich alle drei als Einzelkinder aufgewachsen sind und deswegen jeder eine völlig andere Blickweise auf die Familie haben und sich aber trotzdem als Familie eben erleben wollen. Und dann, das ist eben schwierig und da muss man eigentlich sehr großzügig miteinander umgehen und sich immer wieder sagen, so gut, du siehst das halt völlig anders, das heißt aber nicht, dass ich falsch liege und du recht hast, sondern wir akzeptieren das voneinander. Und es ist ein bisschen ein Plädoyer dafür, dass man mehr voneinander akzeptiert und nicht versucht, sich gegenseitig zu zwingen. Jeder zwingt den anderen, an der eigenen Deutungshoheit teilzunehmen und sonst fliegt er raus, sondern gut, jeder hat eine andere Deutung von dem Ganzen, aber wir bleiben eben trotzdem zusammen.
Jeder in seiner Rolle da in der Familie eben feststecken bleibt. Sie haben schon erzählt, Sie sind in der Patchwork-Familie auch groß geworden. Sie haben eine größere Schwester und drei Halbbrüder. Sie sind die Jüngste. Ich bin auch der Jüngste. Oder bei uns sagt man der Kleinste, nicht immer ganz einfach. Bleibt man irgendwie das ganze Leben, auch wenn man schon erwachsen ist.
Ne? Ja, also das stimmt bei mir nicht ganz. Ich bin sozusagen als die Jüngste aufgewachsen, aber mein Vater hat dann danach nochmal geheiratet und hat dann zwei jüngere, für mich jüngere Brüder bekommen. Also ich bin im Aufwachsen die Jüngste gewesen, aber in der Familie bin ich keineswegs mittendrin die Jüngste, sondern genau in der Mitte. Und wir sind eben Patchwork gewesen in einer Zeit, in der es kein Patchwork gab. Also insofern kann man das so nicht, das ist nicht so wie heute, wo sich das alles mischt und alle Erwachsene miteinander reden und irgendwie kommunizieren und die Kinder in der Kita sich gegenseitig fragen, wer holt dich heute ab, dein biologischer Vater oder so. Diese Offenheit gab es in den 70er und 80er Jahren überhaupt nicht. Das waren alles getrennte Welten und ich halte das für ganz schlecht, das alles so zu trennen. Und ich halte das für sehr viel besser, die Sachen so zu vermischen, wie das heute viele Leute machen, auch wenn es schwer ist. Und das ist schwer, weil eben Familie das ist, was am allermeisten unsere Identität stiftet. Und wenn das unklar ist, was jetzt das Weihnachtsritual ist und was jetzt das und das ist, und da muss man eben mit viel Toleranz und Offenheit miteinander umgehen und sagen, okay, für dich ist Weihnachten nur Weihnachten, wenn es eine Gans gibt. Für dich ist Weihnachten nur Weihnachten, wenn es einen Karpfen gibt. Dann machen wir halt beides an vielleicht an verschiedenen Tagen oder wie kriegt man das hin? Aber man kann eben nicht so eine feste Einheit behaupten, die nur ein System kennt und dem kann man sich beugen oder man muss verschwinden. Da bin ich eben völlig dagegen.
Wie war das damals aber in den 70er, 80ern in einer Patchwork-Familie zu leben, als es eigentlich noch dieses Wort gar nicht gab und ja diese Familienstruktur auch noch nicht so gängig
genau,
war?
Genau, das gab es einfach nicht. In den 80er Jahren, meine Eltern haben sich scheiden lassen, meine Mutter ist ausgezogen, mein Vater, meine Schwester und ich haben zusammengelebt und mein Vater hat dann bald wieder geheiratet und dann haben wir in dem Zusammenhang zusammengelebt. Und das war einfach insgesamt super, super ungewöhnlich. Also in meiner Schule waren sehr, sehr wenig geschiedene Eltern. Und das war eben was, worüber man versucht hat, nicht zu reden groß. Und das für meine Mutter war es sehr schwierig, ein soziales Leben aufzubauen, weil alles über Ehepaare strukturiert war und eine Frau ohne Mann eine scheinbare Gefahr für Ehen dargestellt hat. Und die musste sich ein ganz neues soziales Umfeld erarbeiten. Also das war schon... Die haben schon viel auf sich genommen, beide, dafür, dass sie fanden, es wäre besser, sich zu trennen. Ich weiß nicht, ob sie das 10 Jahre später immer noch gemacht hätten. Darüber habe ich nie mit denen gesprochen. Aber es war eben in den 80er Jahren auch in einer Großstadt wie Köln noch in so einem mittelständischen Umfeld sehr ungewöhnlich und seltsam.
Kaum zu glauben, ist gar nicht so lange her. Ne?
Ja, ist überhaupt nicht lange her, aber es war ja auch eine sehr stark katholisch geprägte Stadt damals noch. Auch das kann man sich jetzt nicht mehr so richtig gut vorstellen. Also da waren eben völlig andere Maßstäbe noch im Gange, als sie es jetzt sind.
Sie haben es schon angesprochen, in dem Buch geht es auch stark um die Erfahrungen, die Familien in Zeiten des Krieges gemacht haben, in dem Fall auch im Fall Ihrer Familie um Flucht und Gewalt. Sie haben versucht in dem Buch auch zu zeigen, ein Krieg zerstört nicht nur ein Hier und Jetzt, sondern es zerstört auch Menschen, Familien, Gefüge, Emotionen und Körper über Generationen hinweg. Wenn Sie mal auf sich gucken, wie hat auch die Geschichte und die Erfahrung Ihrer Familie im Krieg Ihre Familie geprägt und prägt Sie persönlich auch noch bis heute, obwohl Sie viel viele Jahre danach geboren sind.
Ja, so ganz genau kann ich es bei mir eben selber nicht bestimmen. Ich habe das für mich in dem Buch so ein bisschen erfunden, weil ich glaube, dass man das selber eben bei sich gar nicht so genau sieht und erkennt. Mhm. So viel Klarsicht hat man leider nicht auf sich selbst. Aber es ist ja auch jetzt in der Wissenschaft ein großes Thema, Epigenetik, dass die Dinge werden weitergegeben, gerade Flucht und Hunger werden als Hauptfaktoren genannt für eine veränderte Biologie und veränderte Psyche. Und das haben beide meine Eltern erlebt als wirklich Kinder. Also meine Mutter war 11, als der Krieg zu Ende war. Mein Vater war 15, als der Krieg zu Ende war. Der war nicht auf der Flucht, aber er war alleine in Kinderlandverschickung. Der ist alleine als 12-Jähriger quer durch das ganze im Krieg taumelnde Land mit dem Zug gefahren. Die haben unglaubliche Sachen erlebt und haben gelernt, darüber nachzudenken, als das war völlig normal und total in Ordnung. Und diese Diskrepanz von, dass man wirklich traumatische Erlebnisse hatte und aber immer sagt, das war völlig normal und total in Ordnung, das kommt mir vor, als wäre das sehr stark verbreitet in Deutschland. Und auch, dass es eine starke Unruhe und Nervosität gibt überall, die man aber immer überspielt, weil es eben alles nicht so besprechbar ist. Was soll man darüber reden? Wenn die Eltern Nazis waren, kann man sich mit denen nur entzweien, wenn man nicht so denkt wie die. Und dann hat man aber keine Familie mehr und dann hat man überhaupt keine Anbindung mehr an irgendwas. Also es ist eben sehr, sehr schwierig und jeder muss auf seine Art damit klarkommen. Und mir fällt es eben leicht, in der Fiktion darüber nachzudenken. Ich finde das viel einfacher, als in der eigenen echten Geschichte darüber nachzudenken.
Wurde in Ihrer Familie darüber gesprochen, was die Familie im Krieg erlebt hat?
Nein, so gut wie gar nicht.
Wie bei den meisten?
Genau, wie bei den meisten. Es gibt dann immer so 2, 3 Standards, gab es so 2, 3 Standardgeschichten, die immer wiederholt würden und auch relativ immer gleich im Wortlaut. Die habe ich dann mal versucht zu recherchieren, ob die stimmen konnten. Mein Eindruck war, da kann gar nichts von stimmen. Aber es lässt sich ja auch nicht nachprüfen und erklären. Aber ich glaube eben, dass die Erlebnisse so schlimm waren und dass der allgemeine Ton in Deutschland in den 50er Jahren ja so war, anderen ging es viel schlechter. Also das ist immer das eigene Leid, wird so, nein, darüber können wir nicht reden. Außerdem haben wir ja diese Schuld zu tragen. Das sehe ich auch so. Wir haben diese Schuld unbedingt zu tragen und daraus Schlüsse zu ziehen für die Zukunft. Alles andere fände ich furchtbar. Aber es hat eben auch dieses Leid gegeben und das ist eben vollkommen unverarbeitet und verschüttet.
Ein Großvater von Ihnen ist im Krieg gefallen, er war auch Offizier bei der Wehrmacht. Sie haben sich auch intensiv mit ihm beschäftigt während der Arbeit am Buch. Wie hat sich aber auch der Blick ja auf die Generation ihrer Eltern und dann auch nochmal auf die Geschichte verändert in der Familie?
Also auf meine Eltern hat sich der Blick dann, ja genau, er hatte sich eben erst verändert und dann habe ich das Buch geschrieben, aber der Blick war eben ein gnädigerer Erwachsener geworden, dass man irgendwie denkt, die sind eigentlich mit ihrem Leben sehr gut klargekommen für das, woraus sie gestartet sind.
Also auch ein Stück weit Verzeihen den Eltern.
Ja, absolut. Wirklich ein Verzeihen den Eltern und ein Verstehen, warum die so geworden sind, wie sie geworden sind und warum sie nicht anders werden konnten und dass sie nun wirklich nichts dafür konnten. Die waren eben Kleinkinder in der schrecklichen Nazi-Zeit. Und was für eine Schwierigkeit das auch gewesen sein muss für diese Generation mit diesen Eltern, mit ihren Eltern, die nun mal die Tätergeneration sind, klarzukommen. Wer will denn von seinen Eltern denken, dass sie Schlechter und Menschentöter sind und Monster? Das will man eben nicht. Also erarbeitet man sich irgendeinen Zusammenhang, in dem man das immer zu verdeckt und immer darüber hinweggeht. Und das kostet so eine Familie sehr viel Kraft und Energie, meiner Meinung nach. Immer über das, was man nicht spricht, hinwegzusehen, ist eben auch sehr, sehr anstrengend.
Sie kommen angeblich aus einer nervösen Familie. Was heißt das, Frau Peters?
In meiner Familie sind, also gerade in der Familie meiner Mutter, sind eigentlich alle sehr so aufgeregte Charaktere. Wir lachen alle sehr viel, alle gestikulieren sehr viel, reden viel, freuen sich an großen Festen, sind so outgoing Persönlichkeiten und aber auch eben, es ist auch viel Nervosität und Unruhe verbreitet, was ich tatsächlich immer ein bisschen auf diese Fluchtgeschichte zurückführe und denke, die haben da alle was erlebt, was ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, als sie sehr, sehr klein waren und der Boden unter den Füßen kam auch sehr viele Jahre lang nicht zurück. Also das waren ja 5 Jahre, die im Prinzip in so einem Limbo gelebt haben, mit nicht wissen, wie das jetzt alles so weitergeht und das ist ja eine lange Zeit, wenn man ein kleines Kind ist.
Sind Sie auch heute noch so? Also ist das sowas, was Sie dann auch geprägt hat oder Sie mitgekriegt haben?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht mehr. Das ist eigentlich jetzt völlig anders geworden. Also das war ich bestimmt als Teenager auch. Aber die Zeiten sind ja auch völlig andere und mein Leben ist auch ein vollkommen anderes. Und die Stressfaktoren sind bei mir eben Sachen wie Premieren oder Filmpremieren und sowas. Aber die sind ja auch nicht so häufig und die sind planbar und die sieht man so kommen. Die Stressfaktoren sind nicht ein Hubschrauber, der über mich hinwegfliegt und einen Angstzustand in mir auslösen könnte, weil ich sowas vielleicht bei der Flucht erlebt habe. Das sowas habe ich ja alles nicht.
Ansonsten haben Bücher in Ihrem Elternhaus eine große Rolle gespielt. Bildung war wichtig. Es wurde viel gelesen, auch geschrieben. Ihre Eltern, haben Sie mal gesagt, haben regelrecht mit Büchern gelebt. Und was für Bücher standen bei Ihnen im Kinder- und Jugendzimmer?
Oh, im Kinder- und Jugendzimmer die Klassiker meiner Zeit. Enid Blyton, Ottfried Preußler, Astrid Lindgren. Dann hatten wir von unserer Mutter auch Grimms Märchen, Haufs Märchen, solche Sachen einfach. Und dann hatte ich, als ich dann größer wurde, hatte ich eine große Liebe entwickelt zu amerikanischen Hollywood-Filmen der 30er und 40er Jahre, die liefen immer sonntags nachmittags im Fernsehen. Und von denen habe ich sehr viele gesehen, weil wir oft Sonntagnachmittag alle so im Haushalt, jeder hat gemacht, was er will. Und ich habe dann immer diese Filme geguckt. Und dann habe ich mir nach und nach eine große Bibliothek zu diesen Filmen angelegt, vor allen Dingen zu den Filmen von Humphrey Bogart. Von dem war ich ein großer Fan und über den gab es in den 80er Jahren sehr viel Taschenbücher.
Was mochten Sie gerade an den Filmen von Humphrey Bogart?
Keine Ahnung, es ist mir vollkommen schleierhaft, was ein 13-jähriges Mädchen in den 80er Jahren an Humphrey Bogart toll finden kann. Ich hatte auch ein riesiges Plakat von dem in meinem Zimmer und Casablanca fand ich das Größte vom Allergrößten und Ingrid Bergman fand ich den größten Star auf Erden. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.
Kam da auch der Wunsch her, dann selbst Schauspielerin zu werden, durch die Zuneigung zu den Filmen?
Und ich glaube nicht, das habe ich überhaupt nicht mit Schauspielerei in Verbindung gebracht. Das waren für mich Stars aus einem anderen Kosmos, mit dem man nie jemals sich vergleichen kann und auch nie in diese Sphären hervorrücken könnte. Wir sind auch viel ins Stadttheater in Köln gegangen und da kam viel mehr. Das konnte ich mir viel besser vorstellen, dass man sowas machen kann, weil das habe ich ja gesehen, dass das Menschen sind von hier und jetzt aus Fleisch und Blut und nicht in Schwarz-Weiß auf einer riesigen Leinwand, sondern dass die auch mal stolpern oder husten oder eine Zigarette rauchen und dann kann ich das im selben Moment im Zuschauerraum riechen, dass die echt sind und das hat mich, glaube ich, viel mehr inspiriert, da in diese Richtung gehen zu wollen.
Obwohl Sie angeblich eher ein schüchternes Kind waren.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, in meiner Familie sind ja alle sehr größere Persönlichkeiten mit viel Raum auch. Und da war ich eher die stillere und zurückhaltendere.
Wie fanden Ihre Eltern dann Ihren Wunsch, dass Sie Schauspielerin werden wollten?
Ich hatte ja zwei größere Geschwister, die schon was Anständiges gelernt hatten. Deswegen waren meine Eltern da, als ich dann damit um die Ecke kam, so, ja, mach doch, wenn du meinst. Also das hatte keine großen Auswirkungen. Weder fanden die das besonders gut, noch haben sie es besonders gefördert, noch wären sie irgendwie dagegen gewesen.
Die haben sie machen lassen.
Die habe ich einfach machen lassen. Mein ältester Bruder war zu der Zeit schon Professor. Meine Schwester war auf dem Weg, Medizinerin zu werden. Also da waren alle bürgerlichen Berufswünsche, die man so an Kinder vielleicht hat, waren abgedeckt.
Sie haben von 2008 bis 2014 die Hauptkommissarin Sophie Haas in der Eifel-Krimiserie Mord mit Aussicht gespielt. Sie werden sicher oft auf die Serie angesprochen. Nervt es oder ist das was, wo Sie sagen, das war toll und es freut mich, dass die Leute mich damit verbinden und ja, so ein schönes Gefühl und auch schöne Erinnerungen mit der Serie?
Ja, also erstmal in meinem Alltag, ich lebe ja in Wien seit 10 Jahren, da kommt das überhaupt nicht vor. Da gibt es einfach Sophie Haas und die Eifel und das alles überhaupt nicht. Und das ist auch relativ angenehm natürlich für mich, weil es für mich eben die Vergangenheit ist. Es ist ja 11 Jahre her, dass ich damit aufgehört habe. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und dadurch ist es mir selber gar nicht mehr so präsent. Also mir sind natürlich die beruflichen Sachen, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, sind mir einfach näher als das. Andererseits finde ich es irgendwie schön, dass das sowas geworden ist, was in Deutschland so eingeschlagen hat.
Und auch Status auch hat.
Ja, und auch bei ganz jungen Leuten. Also ich werde auch wirklich von 20-Jährigen angesprochen und eben am Bahnhof hat ein, weiß nicht, 16-Jähriger mit mir ein Selfie machen wollen. Und ich mal denke, der war noch gar nicht geboren, als wir damit angefangen haben und kennt das. Das ist natürlich irgendwie auch cool. Aber so von der Arbeit und dem Werk her an sich habe ich halt gar keinen Bezug mehr dazu selber. Also die Fans kennen sich da auch viel besser aus als ich. Ich kann auch die Folgen gar nicht so gut erinnern, weil ich mir das natürlich nicht seitdem immer wieder angeschaut habe. Vielleicht sollte ich das mal machen.
Ja, also es wird ja oft auch wiederholt. Und ich freue mich auch immer, wenn ich das beim Zappen dann mal sehe, abends oder so, und bleib hängen. Bleiben Sie da auch mal hängen beim Zappen oder haben Sie gar keine Zeit zum Fernsehen gucken?
Ich habe gar keinen Fernseher, muss ich zugeben. Wir schauen alles auf dem Laptop und wir leben ja, wie gesagt, in Wien und haben eben dadurch auch Probleme, deutsches Fernsehen, wenn man keinen Fernseher hat. Online ist da vieles geblockt und man kann gar nicht so viel ansehen.
Die Serie gibt es noch, aber nicht mehr mit Ihnen. Warum haben Sie damals aufgehört?
Naja, wir wurden damals vom Sender in eine sogenannte künstlerische Pause geschickt und dann sind wir eigentlich nicht mehr so richtig daraus zurückgeholt worden.
Also Sie hätten gerne weitergemacht?
Also ich hätte mir gut noch eine Staffel vorstellen können, vor 11 Jahren, wie gesagt. Also jetzt schon lange nicht mehr, aber das ist auch wirklich Vergangenheit. Also das ist jetzt schon lange kein Thema mehr.
Sie machen viele Filme, der Vorname war sehr erfolgreich, dann der Nachname, jetzt zuletzt der Spitzname, aber Sie spielen auch viel, viel Theater eben noch. Burgtheater in Wien zum Beispiel stehen Sie auf der Bühne und sind Ensemblemitglied. Warum ist Ihnen das Theater noch so wichtig?
Ja, da ist eben die Auseinandersetzung inhaltlich natürlich doch eine ganz andere als beim Fernsehen oder beim Film. Da kann man einfach sehr viel kompliziertere Themen angreifen. Man hat wochenlang Zeit, daran zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann hat man die Vorstellung, da kann man hinterher Publikumsgespräche führen. Und also es ist einfach ein viel besserer Ort, um sich mit Themen der Zeit auseinanderzusetzen, als im Fernsehen oder im Film, wo man sich vielleicht mit seiner Zeit auseinandersetzt. Dann ist es aber so konserviert. Der Film existiert ja weiter, auch wenn die Zeit sich drumherum verändert hat und passt dann nicht mehr in die Zeit später. Und am Theater ist man eben ja im Hier und Jetzt und es geht auch nichts über das Gefühl, live aufzutreten.
Haben Sie Rituale vor Aufführungen oder einen bestimmten Ablauf?
Ja, ausruhen zum Beispiel. Und dann natürlich, also eigentlich hat jede Vorstellung ihren eigenen Vorlauf. Da so vor der einen Vorstellung isst man immer das und die Uhrzeit oder man nimmt immer nur den Weg oder da fahre ich nur mit der U-Bahn hin oder da fahre ich immer mit dem Fahrrad oder sowas. So ein bisschen wie so ein...
Also ein bisschen abergläubisch.
Abergläubisch, genau, damit auch immer alles gut geht.
Lampenfieber gibt's noch oder?
Ja, natürlich.
Gehört dazu.
Ja, es gehört leider dazu.
Wenn wir nochmal ganz kurz zurückkommen zu Ihrem ersten Roman, Ein anderes Leben, der ein großer Erfolg war. Waren Sie überrascht von dem Erfolg?
Oh ja, davon war ich tatsächlich sehr positiv, sehr überrascht. Rechnet ja jetzt nicht damit, dass das erste Buch irgendwie sich gleich gut verkauft. Dann war ich in der Bestsellerliste drin vom Spiegel. Das hat mich wahnsinnig stolz gemacht und sehr beeindruckt. Und musste ich auch jeden Tag einmal nachgucken, ob es noch so ist. Also das war schon ein sehr aufregendes Erlebnis für mich. Und am Anfang sowieso, dass man überhaupt mit einem eigenen Text und eigenen Gedanken an die Leute rantritt und nicht als Interpretin, das war schon super. Also da war ich sehr glücklich über das Ganze.
Wollen Sie auch in Zukunft weiterschreiben? Gibt es noch einen zweiten Roman oder ein weiteres Buch?
Ich möchte auf jeden Fall in Zukunft weiterschreiben. Ich habe da jetzt Feuer gefangen. Ich muss jetzt natürlich gucken, jetzt wo es keine Pandemie mehr gibt, wie ich das mit meinem sonstigen Berufsleben zeitlich koordiniert kriege. Da habe ich noch keinen richtigen Plan, aber den werde ich mir jetzt machen.
Gibt es schon eine Idee auch oder...
Es gibt mehrere Ideen, die ich gegeneinander abwägen muss und die kann man aber wirklich noch nicht erzählen.
Dann lassen wir uns überraschen und freuen uns drauf. Und ja, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und wieder mal in Saarbrücken vorbeigeschaut haben. Danke für das Gespräch und ich sage einfach mal bis bald, bis demnächst.
Ja, danke schön. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.